Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
Nach dieser wie immer viel zu kurzen Pause, aber wir haben ja noch die ein oder andere vor uns, beginnen wir nun mit der Diskussion dazu, wie viel Zeit wir noch haben, um die Klimakrise und ihre Folgen abzuwenden. Und ich darf Ihnen die Moderatorin dieses Teils vorstellen, Stefanie Rode, die die Diskussionsleitung übernimmt. Sie ist vielen von Ihnen bekannt vom Deutschlandfunk und Deutschlandradio, Zeit Online. Liebe Frau Rode, Sie haben das Wort und wir freuen uns auf die Vorstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Büchs. Wunderbar, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite aus schön, dass Sie alle hier sind. Wir wollen jetzt genauer auf den Faktor Zeit schauen bei der Klimakrise. Und man kann ja sagen, wir haben uns lange Zeit gelassen, viel zu lange Zeit gelassen. 2015 wurde ja mit dem Pariser Klimaabkommen beschlossen, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Wert zu begrenzen. 8 Jahre nach diesem Abkommen wurde nun in Dubai der Anfang vom Ende der von fossilen Brennstoffen angetriebenen Weltwirtschaft beschlossen. So weit, so unkonkret, kann man sagen. Und wir sind ja historisch an einer sehr besonderen Situation, wo wir nicht einen Mangel an Ressourcen haben, der uns zum Umdenken führen muss, sondern einen Mangel an Zeit. Öl und Gas gibt es zur Genüge, aber Zeit, die gibt es eben kaum. Und wir wollen jetzt fragen, wie viel Zeit bleibt uns denn eigentlich noch? Und wir wollen auch zurückschauen in der Zeit, auf dem Zeitstrahl, wollen schauen in der Vergangenheit. Was können wir lernen aus der Vergangenheit über grundlegende Transformationen wie diejenige, die jetzt gerade passiert? Und wie können die Klimabewegungen, die Wissenschaften und die Politik schneller gemeinsam einen Weg finden für mehr Klimaschutz? In einer Zeit, in der die Demokratie herausgefordert ist, wie lange nicht mehr. Das wollen wir erörtern und zwar steigen wir sofort ein, würde ich sagen. Wir haben nämlich auch nicht lange Zeit, nur 45 Minuten für diese Diskussion. Deshalb will ich Ihnen in aller Kürze dieses Panel, dieses Illustre vorstellen. Das ist zum einen Ottmar Edenhofer hier auf meiner Rechten. Er ist einer der gefragtesten Klimaexperten, auch international in vielen Gremien vertreten. Er ist Direktor und Chefökonom des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, Direktor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change und außerdem hier in Berlin Professor für Ökonomie und Politik des Klimawandels. Hallo, herzlich willkommen. Dann darf ich Ihnen vorstellen, Hedwig Richter, eine der diskussionsfreudigsten, würde ich sagen, Historikerinnen in Deutschland, die sich nicht nur über die Vergangenheit, sondern auch über die Zukunft Gedanken macht, unter anderem mit dem Journalisten Bernd Ulrich in einem bald erscheinenden Buch mit dem Titel Demokratie und Revolution, Wege aus der selbstverschuldeten ökologischen Unmündigkeit. Hedwig Richter ist Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München und auch Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Hallo, herzlich willkommen. Und außerdem vorstellen darf ich Ihnen Carla Remsma, eine der bekanntesten Klimaaktivistinnen von Fridays for Future. Sie ist Mitorganisatorin von vielen Demonstrationen, von vielen Aktionen, außerdem Mitglied des Aufsichtsrats der Smart Energy for Europe Plattform und 2022 wurde sie mit dem Umweltmedienpreis der Deutschen Umwelthilfe ausgezeichnet und sie ist uns zugeschaltet, weil sie es mit dem ICE wegen Wetterbedingungen nicht geschafft hat, hier hinzukommen. Hallo, herzlich willkommen. Herr Edenhofer, das letzte Jahr war ja das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die UN spricht von einem Klimazusammenbruch. Auf der Klimakonferenz in Dubai hat man jetzt 8 Jahre nach dem Zeitplan von Paris den Anfang vom Ende der fossilen Weltwirtschaft beschlossen. Sehr unkonkret erstmal, aber was würden Sie sagen mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel? Wie viel Zeit bleibt uns konkret noch?
Die kurze Antwort lautet 6 Jahre. Dann werden wir das kumulative Kohlenstoffbudget aufgebraucht haben. Und deswegen würde ich sagen, das 1,5-Grad-Ziel in dem strikten Sinne ist nicht mehr zu erreichen, sondern wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir im günstigsten Fall für einige Dekaden dieses 1,5-Grad-Ziel überschreiten. Und dann kommt die große Aufgabe, ob es uns gelingt, diese Temperaturkurve wieder zurückzubiegen. Und das wird uns aber nur gelingen, diese Temperaturkurve zurückzubiegen, wenn wir uns dazu aufraffen, nicht nur jetzt die Emissionen drastisch zu reduzieren, aus den Fossilen auszusteigen, sondern wenn wir der Atmosphäre CO2 entziehen, denn nur dieser Entzug von CO2 aus der Atmosphäre setzt uns überhaupt instand, die Temperaturkurve wieder zurückzubiegen. Also aus dem Verletzen des Ziels ein zeitweises Überschießen zu machen.
Darüber wollen wir nachher dann auch noch konkreter reden. Frau Remsma, ich würde von Ihnen gerne wissen, wir haben jetzt 5 Jahre Klimademos von Fridays for Future gesehen. Und das Gefühl bei den Menschen, bei vielen ist ja, die Zeit zu handeln, die wird immer begrenzter. Und irgendwie ist es für viele schon zu spät. Wir haben jetzt eben von Herrn Edenhofer gehört, dieses 1,5-Grad-Ziel, das ist eigentlich nicht mehr so erreichbar, nicht mehr realistisch. Ihrer Meinung nach, aus der Perspektive einer Aktivistin, wofür ist es schon zu spät und wofür haben wir noch Zeit?
Ich glaube, diese einfache binäre Aufstellung von für das eine haben wir Zeit und für das andere ist zu spät, die gibt es ja beim Klima nicht. Es ist ja nicht, dass es den einen Moment gibt, ab dem wir sagen, jetzt ist alles verloren oder die eine Sache, die wir tun können und dann ist klar, oh, wir haben jetzt alles gerettet und jetzt gibt es kein Klimaproblem mehr. Sondern es ist ja eher, viel eher die Frage, dass wir wissen, seit Jahren, seit Jahrzehnten, wir müssen die Emissionen reduzieren. Wir haben es ganz, ganz lange nicht gemacht und vor allem nicht in dem ausreichenden Maße. Und deswegen ist es umso dringlicher, jetzt konsequenten Klimaschutz zu betreiben und eben auch zu sagen, es zählt jedes Zehntel Grad. Es ist nicht die Frage, was auch gerade Herr Edenhofer betont hat, zu sagen 1,5 Grad ja oder nein, sondern am Ende kommt es um jedes Zehntel Grad an. Jedes Zehntel Grad, dass es heißer wird als 1,5 Grad, aber auch schon davor, bedeutet mehr Extremwetter, mehr Naturkatastrophen, mehr Klimatote, mehr menschliches Leid, wo wir einfach sagen müssen, dass wollen wir reduzieren und da geht es darum, jetzt die konsequentesten Maßnahmen eben zu ergreifen. Das heißt, ich glaube, so dieses, wofür haben wir Zeit und was ist schon verloren, bricht Klima auf etwas herunter, was viel komplexer ist als genau das. Mhm.
Frau Richter, ich würde Sie gerne einbringen, auch mit der Perspektive als Historikerin. Und der Frage von Zeitlichkeit. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie sich sehr stark auf die These von Reinhard Koselleck beziehen, was Zeitregime in der Moderne angeht und dass der menschengemachte Klimawandel, die Klimakrise uns wieder in die Vormoderne zu kippen droht, was das Zeitregime, das Zeitverständnis angeht. Was meinen Sie damit? Können Sie das ein bisschen erläutern?
Ja, also ganz grob gesagt, wenn man diesen Begriff Moderne verwenden will, wofür einiges spricht, das ist natürlich ein Idealtypus, kann man mit Reinhard Koselleck sagen, ein ganz wesentliches Merkmal war das Erfahrungsraum, das, was wir erfahren, und Erwartungshorizont, das, was wir erwarten, dass das auseinandertritt. Dass man sozusagen nicht in der reinen Gegenwart lebt, dass sich nicht all das wiederholt, was sich ständig wiederholt, sondern dass man ein Zeitgefühl bekommt. Und dazu gehört eben auch sehr stark, das ist sehr stark auch aufklärerisch bedingt, dass Menschen in die Zeit eingreifen können, dass Menschen Geschichte machen. Viele haben dann die Französische Revolution als einen Inbegriff dessen empfunden, dass Menschen wirklich selber Geschichte gestalten. Also der Erwartungshorizont tritt weg vom Erfahrungsraum, ich kann eingreifen und dann kommt auch dieser Begriff des Fortschritts auf als was Positives. Menschen können Fortschritt gestalten, sie können Fortschritt machen, sie können die Dinge zum Besseren wenden. Das ist wirklich ein ganz neues Denken, das zutiefst unsere Gesellschaft geprägt hat und das, denke ich, auch unwahrscheinlich wichtig ist. Es gibt ja unglaublich viel Fortschrittsskepsis, zum Teil auch was die Klimakatastrophe und die ganze ökologische Katastrophe betrifft, dass wir aus dem Fortschritt aussteigen müssen. Eine Frage ist, ob wir das überhaupt können. Also sind diese Gesellschaften, wären die dazu in der Lage, sind wir nicht sehr, sehr stark bis in die tiefsten Denkoperationen hinein davon betroffen. Und das andere ist, wäre das tatsächlich gut? Was wir aber dann jetzt momentan beobachten können, ist, dass der Erwartungshorizont immer näher an uns heranrückt, dass es immer enger aufeinander geht durch diese unwahrscheinliche Dramatik der Zeit. Wir haben ja vorher einen hochinteressanten Vortrag gehört, dass es anscheinend Menschen gibt, die sich Sorgen machen, ob in 250 Millionen Jahren Menschen sterben. Also die meisten, die ich kenne, machen sich viel, viel konkretere Sorgen. Und interessanterweise auch die Umfragen zeigen, dass über 90% der Menschen machen sich Sorgen, was das Klima betrifft, was die Ökologie betrifft, und das ist eine ganz konkrete, ganz aktuelle Sorge. Also diese Zukunft tritt ganz drohend auf uns zu, und der Raum, dass wir handeln können, wird immer kürzer.
Herr Edenhofer, wie sehen Sie das, diese Zeitlichkeitsregime, die Frau Richter jetzt gerade beschrieben hat, und vor allen Dingen die Möglichkeit einzugreifen, damit das, was wir jetzt erleben, nicht das sein wird, was wir erleben werden, also dass man sozusagen diese Veränderung da schafft. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, in der Ex-Post-Analyse, die Sie ja auch viel machen, können Sie uns da konkrete Beispiele nennen, wo wir etwas zum Besseren schon jetzt verändert haben?
Ja, also ich denke, es geht ja hier um zwei Dinge. Wir machen als Menschheit oder haben als Menschheit die Erfahrung gemacht, dass wir Geschichte machen können, aber wir machen jetzt auch die Erfahrung, dass wir unserer Geschichte, wie wir sie kennen, auch ein Ende machen können. Und wenn man jetzt zurückschaut, wo ist etwas gelungen, etwas abzuwenden, etwas zum Besseren zu wenden, dann würde ich da aus meiner Sicht zwei große Projekte nennen. An allererster Stelle den European Green Deal der Europäischen Union. Das sieht aus der Ferne aus wie ein technokratisches, fernes Projekt. Aber es ist trotzdem den Mitgliedstaaten gelungen, Wirtschaftswachstum vom Emissionswachstum zu entkoppeln. Zu langsam, aber immerhin, das ist gelungen. Und es ist Demokratien gelungen. Das Gleiche könnte man sagen, weniger gewichtig, weniger durchdringend, aber eben doch von dem Inflation Reduction Act der Vereinigten Staaten auch noch eine Demokratie unter demokratischen Bedingungen, in der es beiden gelungen ist, in einer Art politischem Meisterwerk, ist sicherlich kein klimapolitisches Meisterwerk, aber ein machtpolitisches Meisterwerk, diesen Inflation Reduction Act umzusetzen. Und das sind eigentlich die beiden größten planetaren Initiativen, die wir haben. Und ohne die Europäische Union und ohne die USA wäre nicht einmal der Beschluss in Dubai so möglich gewesen, den ich, auch wenn er vage ist, für äußerst bedeutsam halte. Für äußerst bedeutsam.
Inwiefern?
Weil damit international ein neuer Fokalpunkt definiert worden ist. Ein Fokalpunkt, das heißt, es orientieren sich jetzt alle daran, wir steigen aus den Fossilen aus.
Obwohl es so unkonkret ist.
Ja, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, und das, da möchte ich nochmal sozusagen das Plädoyer ablegen für die Europäische Union. Die Europäische Union hat unmittelbar vor Dubai etwas gemacht, was kaum gewürdigt worden ist. Sie hat nämlich angekündigt, dass sie einen Klimazoll erheben wird. Das heißt natürlich im Technokraten-Englisch Carbon Border Adjustment Mechanismus. Sie kündigt also an, alle diejenigen, die kohlenstoffintensive Produkte nach Europa verkaufen wollen, müssen mit einem Klimazoll rechnen. Wozu hat der Klimazoll geführt? Der führt dazu, dass Indien jetzt plötzlich darüber diskutiert, eine nationale CO2-Steuer einzuführen. Die Türkei spricht darüber, einen nationalen Emissionshandel einzuführen. Ich habe mit vielen Delegationen gesprochen, die gesagt haben, natürlich verurteilen wir offiziell diese Maßnahme aufs Schärfste und trotzdem begrüßen wir sie zutiefst, weil sie uns national die Möglichkeit gibt, Klimapolitik in unseren Ländern voranzutreiben. Und das heißt mit anderen Worten, jetzt gibt es einerseits diesen Fokalpunkt, wir steigen aus den Fossilen aus, aber es gibt jetzt auch die Instrumente, die Mittel, das schrittweise zu tun. Ob wir das schnell genug hinbekommen, ist die große Frage. Aber ich glaube, es verdient, gewürdigt zu werden, dass im Kern Demokratien das geschafft haben, überhaupt den Einstieg zu finden, eine Klimapolitik voranzutreiben, die eine globale Bedeutung hat.
Frau Remzma, wie sehen Sie das? Also diese Analyse, die wir gerade gehört haben, dass es den Fixpunkt gibt, das Ziel gibt und es gibt auch die Mittel inzwischen. Wir müssen es nur schnell umsetzen.
Das Ziel gibt es erstmal ganz, ganz abstrakt mit der 1,5-Grad-Grenze, auf die sich ja international auch mit dem Pariser Klimaabkommen geeinigt wurde. Die technischen Mittel haben wir auch. Ich glaube, wenn wir aber über diesen Begriff von einem Fixpunkt sprechen, das macht es sich ein bisschen zu einfach. Und ich glaube, das ist eine zu optimistische Annahme, dahingehend zu sagen, ah, wir haben dieses Ziel und jetzt ziehen plötzlich an einem Strang, weil wir können das ja auch alle umsetzen. Gerade die vergangene Klimakonferenz hat es eben gezeigt, dem ist nicht so. Es gibt wieder und wieder die Staaten, die sich hinsetzen und sagen, wir wollen jetzt doch keinen Ausstieg aus den fossilen Energien. Es gibt jetzt so von der letzten Weltklimakonferenz eine sehr weichgespülte Formulierung mit Transitioning away from fossil fuels bis 2050. Obwohl klar ist, in vielen, vielen, gerade den Industrienationen, müssen wir weit vor 2050 eben raus aus Kohle, Öl und Gas. Gleichzeitig gibt es andere Länder wie beispielsweise die Saudi-Arabien, die jetzt auch gesagt haben, nee, diese Formulierung heißt gar nicht, dass wir aussteigen müssen aus Kohle, Öl und Gas. Das können wir alles weitermachen. Und da sieht man das auch eben in dem Moment, obwohl es so ein historisch total bedeutender Beschluss war, was auf dieser COP passiert ist, das gab es noch nicht, diese theoretische On-Paper-Einigkeit über den Ausstieg aus den fossilen Energien, dass das lange noch nicht reicht, um zu sagen, wir haben da einen Fixpunkt und wir kommen da auch einfach hin, weil es natürlich Staaten gibt, die oder Staaten, Unternehmen etc., das geht ja sozusagen weiter, die noch weit, weit, weit davon entfernt sind, zu sagen, wir setzen das irgendwie um oder wir ergreifen auch die notwendigen Maßnahmen dahingehend. Und ich glaube, da jetzt zu sagen, sozusagen dieser Fixpunkt ist dafür alle so klar am Himmel und da wollen alle wirklich hin, dem würde ich so einfach nicht zustimmen, auch wenn er natürlich seit 2015, seit dem Pariser Klimaabkommen on paper existiert.
Edenhofer, wollen Sie kurz darauf eingehen, dass Sie vielleicht zu optimistisch sind da mit Ihrer Aussage?
Also das freut mich, dass ich endlich mal des Optimismus bezichtigt werde. Normalerweise ist ja meine Rolle immer die des Pessimisten. Aber also wenn man natürlich jetzt darauf schaut, dass die globalen Emissionen immer noch steigen, dass wir immer noch im fossilen Zeitalter festsitzen, ja, das ist alles richtig. Und es geht mir auch nicht darum zu sagen, weil wir jetzt diesen Fokalpunkt haben, drum wird es schon alles gehen und alle werden sich jetzt ganz schnell zusammenraufen und dann werden wir das umsetzen. Nein, das ist nicht so. Aber was ich sagen will ist, es ist zumindest in der Europäischen Union gelungen, einen Einstieg zu finden und überhaupt Instrumente zu entwickeln, die eine globale Kooperation ermöglichen. Das hatten wir vor 10 Jahren nicht. Und die Europäische Union wird wahrscheinlich bis zum Jahr 2030 das 55-55%-Ziel erreichen. Danach sieht es dann sehr viel düsterer aus, weil wir da deutlich nachschärfen müssen. Wir müssen schneller werden, wir müssen besser werden. Aber ich glaube, wir gewinnen nichts dabei, wenn wir immer nur sagen, es ist aussichtslos. Man muss auch, um zu wägen und zu gewichten, was wir noch tun müssen, auch rückblickend, und das war ja die Aufgabe, die Sie mir gestellt haben, auch mal aufzuzeigen, was im Kern schon erreicht ist, worauf man aufbauen kann. Also es ging mir hier nicht um einen blauäugigen Optimismus. Optimismus ist ohnehin etwas für schlecht informierte Leute, sondern es geht mir darum, dass man eben zunächst mal mit einer gewissen Zuversicht auch darauf aufbaut, was schon erreicht worden ist.
Ja, also das ist pädagogisch auf jeden Fall richtig, aber ich denke auch, dass wir die Dringlichkeit nochmal deutlich machen müssen und dann uns die Frage stellen, warum wir das eigentlich nicht hinbekommen. Also Karl Rensmann hat es ja schon gesagt, wir wissen eigentlich schon, also spätestens seit den 90er Jahren ist es in der großen Breite in der Bevölkerung bekannt, dass es die Erderwärmung bekommt. Wir haben eigentlich auch schon die technischen Mittel, es passiert sogar schon was, aber warum passiert lange noch nicht genug? Und ich denke, das hat auch wiederum sehr, sehr viel mit Zeit zu tun, mit Zeitverständnis, und zwar, weil wir bisher, wenn wir Probleme hatten, haben die sich durch den Verlauf der Zeit gelöst. Also zum Beispiel das Problem mit dem drohenden Atomkrieg. Es geht sehr oft darum, wenn wir über das Klima reden, dass dann Leute sagen, oh, wir hatten schon andere Probleme, die Menschheit ist schon mit ganz anderen Problemen fertig geworden. Aber eine Singularität dieses Klimaproblems ist eben, dass wir keine Zeit haben und dass wir dieses Problem eben nicht mit dem Verlauf von Zeit lösen. Und diese Einstellung zur Zeit, so die Zeit wird es schon lösen, kein Alarmismus, das ist unseren demokratischen Gesellschaften zu tief eingeschrieben. Unsere Bürgerlichkeit lebt sehr, sehr stark davon, dass wir das ablehnen, dass wir ideologisches Eifertum ablehnen und so weiter und so weiter. Und das war alles für das 20. Jahrhundert richtig. Aber jetzt im 21. Jahrhundert müssen wir verstehen, dass wir eine neue Bürgerlichkeit brauchen, die auch alarmistisch ist, die auch offensiv Angst macht. Das finde ich was unwahrscheinlich Wichtiges. Wir dürfen das Angst machen, nicht den anderen überlassen, die klar sagen, dass wir ganz, ganz wenig Zeit haben und dass wir unser Zeitregime ändern müssen. Dieses Problem können wir nur lösen, wenn wir einsehen, dass das Problem sich nicht durch den Verlauf von Zeit löst, sondern indem wir aktiv und sehr, sehr schnell handeln.
Frau Rensmann? Was halten Sie nach 5 Jahren Klimademonstrationen davon, offensiv Angst zu machen?
Ich glaube, Angst kann kurzzeitig sozusagen, gerade weil es ja auch, wenn wir uns die Klimakrise anschauen, total berechtigt ist, Angst zu haben. Die Folgen der Klimakrise sind dramatisch. Alles, worauf die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir auch irgendwie haben, hindeuten, heißt vielfaches menschliches Leid weltweit. Das heißt mehr Extremwetter, mehr Naturkatastrophen, mehr Zerstörung. Davor Angst zu haben, ist eine total logische und berechtigte Reaktion. Und ich glaube, es ist wichtig, auch das offen zu thematisieren und realistisch zu bleiben in der Einschätzung, worüber sprechen wir. Und das sind Sachen, die sind bedrohlich und die machen Angst. Und gleichzeitig ist Angst selber aber ja auch eine Emotion, die sehr schnell lähmend wirken kann, die nicht unbedingt uns dann die Idee gibt, wie wir weitermachen können, sondern es braucht dann ja auch immer die Frage von Perspektive, was kann man irgendwie tun gegen diese Angst, wie können wir daraus nicht ohnmächtig werden, nicht das dann anfangen zu negieren, weil es so überfordernd ist, so überwältigend, dass man es irgendwie gar nicht mehr aufnehmen kann, und dann, sondern dieser Angst etwas entgegenzusetzen und daraus auch eine Form von Handlungsmacht und Selbstermächtigung zu ziehen, sei es durch politisches Aktivwerden, im eigenen Kreis sozusagen selber aktiv werden, das da irgendwie rauszuziehen, weil ansonsten kann Angst eben sehr schnell auch zu mehr Verdrängung, mehr Ablehnung, Überforderung oder auch Ohnmacht führen. Und das, damit wäre der Gesamtsituation ja überhaupt nicht geholfen.
Nun ist es aber so, wenn ich auch nochmal auf Fridays for Future zu sprechen kommen darf, die Breite der Gesellschaft hat ja verstanden, was die Klimakrise bedeutet. Wir sehen nur keine drastische Verhaltensänderung. Und vielleicht haben wir es hier mit so etwas wie einer Aufklärungsillusion zu tun. Also die Idee von, wenn nur mehr Menschen wüssten, wie schlimm es wäre, dann würden sie ihr Verhalten ändern. Und ich frage mich, in einer Situation, wo Sie 5 Jahre demonstriert haben und inzwischen auch an verschiedenen Punkten angekommen sind, wo Sie merken, dass diese Bewegung breiter wird, versucht mehr Ziele zu vertreten und dadurch wiederum dann viele Leute auch vielleicht abschreckt, Stichwort Israel-Palästina-Positionierung. Sind Sie da nicht an einem Punkt, wo Sie merken, okay, das System, wie wir das gemacht haben, die Art der Bewegungsform, die funktioniert nicht, weil die Gesellschaft und auch die Politik zu resistent ist vielleicht?
Also ich glaube erstmal, ist ja das Fazit zu sagen, es funktioniert nicht, sehr desaströs. Und ich glaube, das stimmt ja an der Stelle nicht. Wir haben irgendwie in Deutschland eine so ambitionierte Klimagesetzgebung, dass, wo ich natürlich als Aktivistin und auch irgendwie jeder Wissenschaftler, der sich mit der Klimakrise auseinandersetzt, sagt, natürlich, das reicht nicht und das ist trotzdem um Längen ambitionierter als das, was man vor 5 Jahren für möglich erachtet hätte. Als ich angefangen habe, Klimaaktivismus zu machen, auch vor Fridays for Future, da war sowas wie ein deutschlandweiter Kohleausstieg, das war noch überhaupt gar nicht, stand überhaupt nicht zur Debatte. Und wenn dann irgendwie für so eine Zeit so 2050 oder so, jetzt haben wir einen Kohleausstieg auf jeden Fall 2038, im Rheinland für 2030 und generell auch des besten Falls 2030, da ist vieles passiert, und das ist, war nur dadurch möglich, dass es so breiten Protest gab, dass es Protest gab, der sich konkreten Themen zugewandt hat, der eben aber auch Politik als die umsetzende Institution adressiert hat. Und da sehen wir, ich glaube, dass es wichtig ist. Und natürlich gleichzeitig kann man jetzt nicht sagen, okay, wir haben das 5 Jahre gemacht und jetzt muss alles fertig sein, sondern natürlich sind da noch riesige Brocken auf dem Weg, wie genau diese sozial-ökologische Transformation dann irgendwie grundsätzlich aussieht. Und ich glaube trotzdem, und das heißt, da lohnt sich auch der Blick in die Geschichte, einmal zu schauen, wie hat denn so große, so grundlegende gesellschaftliche Veränderung stattgefunden? Nur indem sie gesellschaftlich total breit geworden ist, indem es nicht nur bei Demos diskutiert wird, sondern eben in der Politik, in Kunst, in der Kultur, aber auch zu Hause am Abendessenstisch, wenn es in die Unternehmen reingegangen ist und da sozusagen Veränderungen angestoßen hat. Und das ist das, was wir auch irgendwie in der Klimakrise sehen. Das ist eine große, große Transformation, die da bevorsteht, oder in der wir uns schon mittendrin ja tatsächlich befinden, und die nicht von heute auf morgen passiert, wo wir aber es kaum einen gesellschaftlichen Bereich gibt, der jetzt heutzutage noch daran vorbeikommt. Und das sieht man auch, glaube ich, wenn man einmal sozusagen an die Gespräche zurückdenkt, die sich alle wahrscheinlich in den letzten Jahren an Abendessenstischen, aber auch irgendwie in der Uni oder in den Unternehmen, in denen sie irgendwie sind, geführt haben.
Frau Richter, wir haben jetzt eben auch gehört von Frau Remsma, dass diese Verhaltensänderung lange braucht und dass wir in der Geschichte eben immer wieder Beispiele auch dafür gesehen haben. Ich würde gerne konkret fragen, welche Beispiele gibt es denn? Weil wir sprechen ja, wenn man Konkretes anschaut, schon 150 Jahre über Fragen von Umwelt- und Klimaschutz. Also angefangen mit der Kohleverbrennung und damals noch Symptomen von, wo einzelne Menschen krank geworden sind und man überlegt hat, okay, wie kann man diese Krankheiten bekämpfen? Bis jetzt zum heutigen Punkt. Gibt es Beispiele in der Geschichte, wo Menschen ihr Verhalten so grundlegend verändert haben, wie das jetzt nötig ist?
Also da gibt es sogar eine Forschung dazu, die sich mit Social Tipping Points beschäftigt und die sagen, wir können durchaus optimistisch sein, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Die nennen dann beispielsweise die Reformation, also und sagen eben auch, es können auch einzelne Figuren sein, die unwahrscheinlich viel anstoßen können. Ich finde ein sehr schönes Beispiel Willy Brandt mit der Ostpolitik. Das war ein Land, in dem braunes Gedankengut wirklich noch sehr verbreitet war, in dem viele noch Sehnsucht hatten nach den sogenannten den ostdeutschen Gebieten und so weiter. Und da in diese Situation hinein sagt Willy Brandt, er will jetzt mit Russland, aber auch mit den anderen osteuropäischen, mitteleuropäischen Staaten auf einen ganz, ganz neuen Boden kommen und neu austarieren, wie man die Zukunft gestaltet. Und das war hoch umstritten, es gab massive Gegnerschaft. Und was er gemacht hat und was ich bei unserer Regierung vermisse, ist, dass er das kommuniziert hat und erklärt hat. Und dass er deutlich gemacht hat, warum das gut ist. Und dann, das wissen Sie mehr oder weniger, kam es ja zu Neuwahlen und tatsächlich hat Willy Brandt gewonnen. Und da war auch ganz wichtig, dass eine intellektuelle Elite sich hinter ihn gestellt hat, weil es oft die Frage ist, was können Eliten bewirken, wie schädlich sind die? Ich denke, sie sind ganz, ganz wichtig, dass die ihn unterstützt haben, dass sie das mitkommuniziert hat. Der Kulturbereich, die Kunst, das hat Carla Rietz mal gerade auch erwähnt, ganz, ganz wichtiger Bereich, um das deutlich zu machen. Also und ich denke, dass wirklich die Politik das viel mutiger vertreten müsste und eben auch sagen muss, das wird was kosten. Das hat damals in Deutschland auch ganz schön viel gekostet. Was bedeutete das für die nationale Identität, wenn man die Trennung jetzt erstmal, die Teilung vorerst mal anerkennt? Was bedeutet das, wenn man mit dem, in Anführungsstrichen, Russen Frieden macht und so weiter? Und den Menschen ist es, wenn man das gut kommuniziert, zumutbar. Und eine große Mehrheit in der Bevölkerung, wie gesagt, das sind sehr oft über 90%, geben eben an, dass sie Bescheid wissen, wie dramatisch der Klimawandel ist.
Edenhofer, stimmen Sie zu, dass die Politik eigentlich viel mutiger noch kommunizieren müsste, weil das Wissen ist ja da?
Also vielleicht dazu ein paar Bemerkungen. Wir werden aus der Kohle weit vor 2038 aussteigen, dank der Europäischen Union, dank des europäischen Emissionshandels, weit vor 38. Und wenn ich die Zeichen richtig lese und auch die Gespräche richtig deute, werden die Osteuropäer bei dem Kohleausstieg mitmachen. Das ist ein großer Schritt. Wir wissen seit Niklas Stern in einem sehr kruden Sinne, dass die Kosten des Handelns geringer sind als die Kosten des Nichthandels. Anders ausgedrückt, die Schäden des Klimawandels sind höher, als wenn wir die Schäden jetzt vermeiden. Einfach mal ganz kurz so eine Zahl. Wir wissen, dass bis zum Jahr 2030 eine Tonne in etwa so 400 Euro Schaden verursachen wird. Extreme Ereignisse wurden schon genannt. Das sind sicherlich Rechnungen, wo viele Aspekte draußen bleiben, aber schon in einem sehr kruden ökonomischen Sinn 400 Euro. Und wir werden vielleicht den Klimawandel, die Tonne CO2 für 200 bis 300 Euro vermeiden können. Jetzt kann man sagen, ja, warum um alles in der Welt, selbst wenn die ökonomischen Zahlen so sind, warum wird das nicht gemacht? Und die Antwort scheint mir, das ist nicht nur ein Kommunikationsproblem. Die Antwort hat etwas damit zu tun, wie sind Kosten und Nutzen verteilt. Beim Klimawandel ist das Problem, dass die Kosten des Ausstiegs, des Umstiegs sehr konzentriert anfallen, auch bei sehr mächtigen Interessensgruppen. Und der Nutzen der Klimapolitik, die Vorteile, die man hat in den vermiedenen Schäden, breit verteilt sind. Die fallen nicht heute an, sondern die fallen morgen an. Die fallen auch nicht dominant bei uns an, sondern die fallen an in ärmeren Ländern. Das heißt mit anderen Worten, diese Verteilung von Kosten-Nutzen führt dazu, was wir jetzt erleben, und ich muss ehrlich sagen, ich finde es keine große Überraschung, dass wir das erleben, dass es jetzt Widerstand gibt. Ich empfinde diesen Widerstand als positiv. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil wir jetzt endlich über die Dinge reden, über die wir schon lange hätten reden müssen. Wir reden jetzt nicht mehr über, sollen wir überhaupt irgendwas tun? Haben wir den Klimawandel verstanden? Wir steigen jetzt ein in die massiven Interessenskonflikte. Und diese massiven Interessenskonflikte lassen sich natürlich lösen, teilweise durch Kommunikation, aber die lassen sich natürlich auch nur dadurch lösen, dass wir diejenigen, die Verlierer sein werden, die die Kosten tragen müssen, auch teilweise kompensieren müssen. Frau Reetzma hat gerade gesagt, der Kohleausstieg wurde 2038 beschlossen. Das ist ja nur eine Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist, dass wir natürlich denen, die jetzt zum Ausstieg verpflichtet sind, auch großzügige Kompensationen zukommen haben lassen. Und viele Leute würden sagen, sie verstehen überhaupt nicht, warum jetzt plötzlich die Kohlekraftbetreiber auch dafür noch entschädigt werden sollen. Aber nur so ist dieser Ausstieg, hat er funktioniert. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt mit der Frage auseinandersetzen, nicht nur die bessere Kommunikation, nicht nur die Frage, dass sich im Prinzip das lohnt, dass das nicht nur aus ethischen Gründen notwendig ist, sondern auch ökonomisch machbar ist, sondern dass wir auch sehen müssen, dass wir jetzt uns mit Macht- und Interessensgruppen auseinandersetzen müssen. Und diese Konflikte, die gilt es jetzt aufzunehmen und die gilt es jetzt durchzustehen.
Und genau diese Fragen von Interessenskonflikten, die würde ich gerne historisch nochmal ausleuchten, weil es ist ja historisch gesehen so, dass wenn bestimmende Gruppen, einflussreiche Gruppen einen Wohlstandsverlust erleiden, dann führt das nicht selten zu Revolutionen in der Geschichte. Und ich frage mich vor dem Hintergrund, ist unser derzeitiges politisches System in der Lage, möglichst viele Gruppen so einzubinden, dass dieser Wohlstandsverlust abgefedert wird?
Ich will hier auch nochmal unterstreichen, das gehört damit dazu. Natürlich reicht Kommunikation nicht aus. Also das ist, wir brauchen sehr, sehr viele Mittel. Das finde ich wichtig. Deswegen ist Kommunikation aber nicht unwichtig. Also wir müssen auf allen Ebenen agieren. Und dazu gehört auf jeden Fall auch, dass wir das sozial gerecht gestalten. Das finde ich auch unwahrscheinlich wichtig. Dazu gehört auch, dass wir viel, viel stärker die Reicheren, das obere Drittel einbeziehen. Was wir aber gerne, die wir hier sitzen, vergessen, ist, auch wir müssen viel stärker einbezogen werden. Also wir gehören weltweit ungefähr zu den oberen, wahrscheinlich alle, die hier sitzen, zu den oberen 10%, die ganz, ganz wesentlich für den CO2-Ausstoß verantwortlich sind. Und da kommt dann die Politik wieder ins Spiel, die muss das viel, viel gezielter machen. Und die Kommunikation ist deswegen wichtig, weil wenn die Politik permanent sagt, wie Olaf Scholz das sagt, eigentlich müsste jede Klimamaßnahme durch ein Plebiszit abgesichert sein. Das hat er immer wieder wiederholt. Also eigentlich kann ich überhaupt gar nichts machen, was den Menschen was zumutet. Dann sind die Menschen natürlich empört, wenn sie plötzlich feststellen, ja, aber die Wärmepumpe, die brummt ja doch. Und mein E-Auto fährt ja doch nur 500 Kilometer. Also das, und deswegen ist die Kommunikation so unwahrscheinlich wichtig, damit die Menschen auch wissen, sie müssen bereit sein und auch bereit sind, diese Veränderungen auf sich zu nehmen und die Zumutung durchzustehen. Und dafür ist bestimmt dann auch wichtig, dass wir sagen, letzten Endes lohnt sich das, also diese einfach rein ökonomischen Rechnungen, die denke ich aber jetzt für die Menschen gar nicht so unmittelbar wichtig sind, sondern dass wir auch sagen, es wird tatsächlich eine bessere Welt sein, es wird eine gerechtere Welt sein, die Städte werden viel, viel schöner sein, sie werden grüner sein, die Menschen in den Dörfern haben endlich mehr Freiheit, sie sind nicht gezwungen, ein Auto zu haben und so weiter.
Dankeschön. Frau Reetzma, ich würde Sie gerne auch weiter mit in die Diskussion reinbringen. Und die Frage von, wie kann man das in einer Demokratie machen, in der wir gerade sind, wo viele Menschen Angst zumindest davor haben, einen Wohlstandsverlust zu erleiden. Herr Edenhofer hat gesagt, die müssen natürlich entsprechend entschädigt werden. Sehen Sie gerade die Politik in der Lage, dass sie das tut und dass wir da zu einer Lösung kommen, bei der die meisten Menschen das Gefühl haben, es ist gerecht zugegangen und diese Klimakrise wird gerecht bekämpft?
Die Politik wäre, also wir sind nicht nur technisch in der Lage, die Klimakrise zu lösen, wir sind theoretisch auch politisch. Es gibt genug Beispiele dafür, wie eine sozial gerechte Klimapolitik aussehen kann, die genau diese sozusagen Veränderung irgendwie in Betracht zieht. Natürlich werden sich Sachen im Leben ändern und ich glaube, diese Idee von einem Wohlstandsverlust, die irgendwie von der so oft gesprochen wird, ist ja auch erstmal die Frage, wie definieren wir Wohlstand eigentlich? Das Wohlstand, heißt das irgendwie Bruttoinlandsprodukt? Heißt das aber auch sozusagen die Frage nach, wie geht es den Menschen eigentlich? Wie sind unsere Gesundheitssysteme? Wie ist unsere Schulbildung? Wie ist unsere Infrastruktur aufgebaut? Und da sehen wir, der große Wohlstandsverlust kommt nicht durch Klimaschutzmaßnahmen, sondern durch die Folgen der Klimakrise, die unsere Infrastruktur zerstören, die eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit sind, weil alte Menschen, Schwangere, Kinder, Menschen mit Krankheiten eben unter zum Beispiel vermehrten Hitzewellen, unter stärkerer Luftverschmutzung leiden und dadurch direkt tatsächlich in ihrem tagtäglichen Leben und ihrer Gesundheit beeinträchtigt sind. Also ich glaube, da muss man ja auch noch mal ein bisschen aufmachen, was heißt eigentlich dieser Begriff. Und die Politik könnte das. Die Frage ist nur, will sie? Denn wir wissen auch beispielsweise, so der Großteil der Emissionen kommt von den reichsten paar Prozent. Ein Großteil der Deutschen stößt weit, weit weniger Emissionen aus, sozusagen, als der Durchschnitt es eigentlich tut, wo man sagt, oh, da muss sich ja ganz, ganz viel ändern. Viele, viele Leute stoßen auch jetzt schon sozusagen privat viel weniger Emissionen aus, weil es eben ein paar sehr, sehr reiche Leute und große Unternehmen sind, die für einen Großteil der Emissionen verantwortlich sind. Und da auch anzusetzen, da die ersten Maßnahmen irgendwie zu haben, die beispielsweise sagen, inmitten der Klimakrise im Jahr 2024 kann es beispielsweise keine Privatjets mehr geben. Wir werden sowieso alle viel, viel weniger irgendwie fliegen und als allererstes Privatjets, wo massiv viele Emissionen ausgestoßen werden für kurze Flüge, die meistens jetzt auch nicht so super systemrelevant sind. Und das sind sozusagen auch Maßnahmen, wo man sagt, so, wie trifft man eigentlich, sozusagen setzt man da an, wo eben ungerechterweise extrem viele Emissionen eben verursacht werden. Und wie kann man sich dann auch da Zeit sozusagen dadurch bekommen, die Transformation an anderen Stellen, wo sie eben komplexer ist, beispielsweise wenn wir uns Industrieregionen anschauen, wie wir da dann die Transformation auch politisch begleiten können.
Wollen Sie direkt darauf eingehen?
Ich würde gerne noch mal an Folgendes anknüpfen. Ich glaube, für mich ist es zumindest wichtig zu verstehen, Klimapolitik ist Wohlstandssicherung. Klimapolitik vernichtet nicht Wohlstand, sondern sie sichert Wohlstand. Ich halte es für ein extrem wichtiges Narrativ. Ich weiß, Frau Richter wird sagen, das Angstnarrativ ist wichtiger. Ich konnte es so stehen lassen, aber ich würde mir jetzt mal stark machen dafür, das Narrativ zu stärken, Klimapolitik ist Wohlstandssicherung.
Das widerspricht sich nicht, sondern keine Klimapolitik gefährdet den Wohlstand.
Gut, also es ist dann natürlich die Frage,
sollte das nicht ausschließen.
Das stimmt dazu, es ist die Frage, wie definiert man genau Wohlstand, auch darüber kann man reden. Aber es gibt aus meiner Sicht eine sehr, sehr fundamentale Einsicht. Nämlich die Einsicht, unter welchen Bedingungen funktionieren eigentlich Wirtschaftssysteme und Marktwirtschaften. Und da gibt es viele Voraussetzungen. Aber eine Voraussetzung ist fundamental. In Marktwirtschaften müssen die relevanten Knappheiten abgebildet werden. Und diese relevanten Knappheiten, das ist aus meiner Sicht die wirkliche Herausforderung des Anthropozäns. Die kommt nicht aus der Natur. Die kommt auch nicht durch Rechtsetzung, sondern die Knappheit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, die müssen wir uns selber auferlegen durch internationale Verträge. Das ist eigentlich die historisch neue Herausforderung. Die Marktwirtschaften wurden immer mit Knappheiten fertig. Erst wurden die Wälder zerstört, dann hat es die Entdeckung der Kohle gegeben. Es wurden immer neue Knappheiten überwunden. Lassen Sie mir das jetzt ganz kurz sagen, wenn mir das wichtig ist. Aber diese Herausforderung, dass uns die Natur gewissermaßen die Knappheiten auferlegt, wir haben gemessen an der Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre keine Knappheit der fossilen Energieträger. Wir müssen uns selber eine Knappheit auferlegen, um zu überleben. Und das ist die historisch neue Erfahrung. Und wenn wir das nicht verstehen und begreifen, dass dieses Auferlegen durch internationale Rechtsetzung und Verträge von Knappheiten die neue Herausforderung darstellt, dann werden wir eben unseren Wohlstand nicht sichern können. Und ich glaube, den Schritt zu machen, der kostet uns viel, weil wir bisher historisch gelernt haben, Knappheiten kommen aus der Natur. Jetzt sind wir selber die uns die auferlegen müssen und wir sind es selber, die wir auch damit fertig werden müssen.
Und jetzt ist aber die spannende Frage. Herr Edenhofer, wie geht das denn in einer Situation, wenn wir global schauen, in der Demokratien im Niedergang begriffen sind und Autokratien, die ja überwiegend abhängig sind von fossilen Brennstoffen, die es ja zur Genüge noch gibt und die vielleicht dann auch kein Zeitproblem haben und nicht diese Enge der Zeit, den Mangel an Zeit spüren, die im Aufstieg begriffen sind. Wie soll das in dieser Situation global gesehen dann gehen?
Also zunächst mal hätte ich auf diese Frage eine Antwort, hätte ich nicht auf dieses Podium gewartet, um aller Welt zu verkünden, wie man das machen kann. Aber ich glaube, das ist die Kernfrage. Und ich finde es gut, dass wir diese Frage jetzt endlich mal diskutieren, denn es ist ja in der Tat so, wenn wir, also die Länder der OECD, man konnte vielleicht andere Zuschnitte noch finden, wenn wir auf die fossilen Energieträger verzichten und eine Politik betreiben, die dazu führt, dass der Großteil der Ressourcen und Reserven im Boden bleibt. Und das ist ja die Aufgabe. Wir müssen ja die Reserven und Ressourcen an Kohle, Öl und Gas im Boden belassen. dann kann das ja nur heißen, dass wir die Vermögen der Besitzer von Kohle, Öl und Gas entwerten. Und wenn also nun Autokratien im überwiegenden Maße vom Export von fossilen Energieträgern abhängig sind, da kommen auch die mineralischen Rohstoffe und auch übrigens die Wälder mit dazu, dann heißt das ja, dass wir deren Vermögen und auch deren Wirtschaftsmodell entwerten und zumindest massiv in Frage stellen. Das ist ein fundamentaler Konflikt, und dieser fundamentale Konflikt, der wurde jetzt zum ersten Mal auf globaler Ebene in Dubai ausgetragen. Und deswegen war das eine historische Klimakonferenz, weil erstens mal hier diese Konflikte auf den Tisch gekommen sind. Das ist ja interessant, nach 28 Jahren COP reden wir das erste Mal über das, worum es geht, nämlich über die fossilen Energieträger. Und wie sie diese Konflikte jetzt ausmänteln, da habe ich vorher schon Andeutungen gemacht. Da wird es Instrumente geben müssen, wo wir die Kooperation vertiefen. Wir werden uns aber auch Instrumente wie zum Beispiel Klimazelle überlegen müssen, um solche Konflikte auch strukturiert durchführen zu können. Also auch das wird nicht einfach werden, aber ich würde sagen, wir müssen uns darauf einstellen, auf eine Kooperationsbereitschaft zu signalisieren, aber eben auch auf den internationalen Ressourcenmärkten konfliktfähig zu werden. Mhm.
Frau Richter, Sie haben sich ja in Ihrem Buch, was im April erscheinen wird, auch mit dieser Frage auseinandergesetzt, wie Demokratien mit der Langsamkeit von Demokratien umgehen und eben anders als autoritäre Systeme andere Prozesse haben, Lösungen zu finden. Haben Sie da eine Möglichkeit gefunden, einen Lichtblick vielleicht, wie wir darauf schauen können? Also dass genau die Langsamkeit der Demokratie vielleicht auch eine Stärke sein kann gegenüber anderen Systemen?
Ja, also wir sind während des Schreibprozesses, also das Jahr 2023 im Wesentlichen, darauf gekommen, dass der Westen, wenn ich das mal so vereinfachend sagen darf, die liberalen Demokratien, dass die sehr, sehr schlecht dastehen, auch ganz ohne die Klimakrise, ohne die dramatische ökologische Problematik, die wir haben. Und da kamen wir dann drauf, also zum einen wurde uns deutlich, es geht nicht nur um die Frage, wie können Demokratien mit diesem Problem umgehen, sondern wir müssen mit diesem Problem umgehen, um unsere Demokratien zu retten. Also die ökologische Krise gefährdet nicht nur den Wohlstand, sondern auch, indem es den Wohlstand gefährdet, die Demokratie, aber auch, wenn wir nur noch von Katastrophe zu Katastrophe stolpern, dann können wir keine ordentliche Demokratie mehr haben. Dann wird das technische Hilfswerk herrschen, aber nicht mehr das Parlament. Das war das eine Interessante. Und das andere war dann, dass wir gesagt haben, wenn wir das als Momentum nehmen, dass wir aufbrechen. Man hat es ein bisschen bei Fridays for Future bemerkt, dass es ein unwahrscheinlicher Aufbruch sein kann, wenn wir Selbstwirksamkeit zurückgewinnen. Das wissen ja alle in der Demokratieforschung, wie wichtig das Gefühl von Selbstwirksamkeit ist. Wenn wir aufhören zu sagen, wir sind machtlos, aber die Chinesen, aber die Kapitalisten, immer die anderen sind schuld, wenn wir sagen, wir sind das und wir als liberale Demokratie bekommen das hin. Die EU ist da besonders hilfreich. Das ist auch interessant, dass man oft auf überstaatlicher Ebene besser handeln kann. Aber wir kriegen das hin, wir ermächtigen uns selber, dass das ein ganz gutes Projekt dafür wäre, Demokratien zu stärken. Also dass dieser Transformationsprozess tatsächlich was sein kann, was uns wieder zeigt, wie mächtig wir sind und dass wir selber die Geschichte in die Hand nehmen könnten.
Frau Remsma, stimmen Sie da so zu?
Ich hatte jetzt gerade so ein paar Aussetzer leider, hoffe, dass ich aber sozusagen den Gros verstanden habe und würde da auf jeden Fall zustimmen, weil genau dieses sozusagen, ja, wir stehen vor einer riesigen Herausforderung und auch vor einer, auch die liberale Demokratie noch nicht, die ganz klare sozusagen irgendwie Antwort haben, weil wir irgendwie wieder und wieder erleben, und das ist aber ja sozusagen nicht nur eine Frage irgendwie in der Klimakrise, sondern das sehen wir auch mit Erstarken des Rechtspopulismus in verschiedensten demokratischen Ländern, dass es was ist, worauf wir gerade sozusagen theoretische und technische Antworten haben, und die Frage ist, wie wir sie gesellschaftlich umsetzen. Und genau da, glaube ich, müssen wir auch eben ansetzen, wenn wir sagen, wir wollen genau diese, oder brauchen wir genau diese ambitionierte Klimapolitik, dann muss sie eine sein, wo wir wieder und wieder Mehrheiten für erkämpfen oder erreichen, nicht nur für die abstrakte Idee Klimapolitik, die haben wir ganz oft, da kann man sich ja jede Studie irgendwie anschauen, sondern politisch dafür sorgen, dass es Mehrheiten gibt für die einzelnen Maßnahmen, die dann wiederum politisch umgesetzt werden, sei es ein Kohleausstieg, sei es ein Emissionshandel, sei es autofreie Innenstädte, sei es ein Verbot von Verbrennern, sei es eine stärkere Regulierung im Bereich der Industrie. Das sind alles Bereiche, da muss sich was verändern, aber wir sehen, oft gibt es die allgemeine Mehrheit für Klimapolitik ja, konkrete Maßnahmen nein. Und das ist, glaube ich, genau das, wo Politik auch eben die Aufgabe hat, dann sozusagen für die Maßnahmen, die notwendig sind, irgendwie gute Narrative zu finden, die so zu gestalten, dass sie für Menschen attraktiv sind, dass Menschen wissen, die haben nicht ungerechtfertigterweise irgendwie Nachteile davon, und dadurch eben die Mehrheit zu stärken.
Vielen Dank. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich würde gerne an alle drei noch kurz die Frage stellen zum Ende, und zwar mit Kant gefragt: Was dürfen wir hoffen, beziehungsweise anders formuliert, haben wir überhaupt noch Zeit für Hoffnung? Herr Edenhofer, was sagen Sie?
Ja, wir haben die Zeit für Hoffnung, und es gibt die Pflicht zur Zuversicht. Es gibt nicht die Pflicht zum Optimismus, aber es gibt die Pflicht zur Zuversicht.
Dankeschön. Frau Remsmann, was sagen Sie?
Ich glaube, wir brauchen Hoffnung. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann würden wir ja aufhören, für Veränderungen zu streiten, zu kämpfen und was zu tun. Das wäre das Schlimmste. Und gleichzeitig darf Hoffnung, glaube ich, nicht einfach verwechselt werden mit Naivität. Also der Vorstellung von, das wird schon alles, der technologische Fortschritt und die Zeit und die Politiker und so werden das lösen. Sondern eben Hoffnung auch als etwas zu sehen, was wir haben können, weil es eben berechtigterweise noch den Glauben daran gibt, ja, es kann besser werden. Das kann es nämlich. Und dann als etwas, woraus wir eben auch Handlungsmacht irgendwie ableiten und zu sagen, und dafür können wir etwas tun, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es eben diese Hoffnung auch wahr wird.
Frau Richter, was sagen Sie, haben wir noch Zeit für Hoffnung?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, wir haben eine Pflicht zur Hoffnung. Ich würde sagen, warum sollten wir nicht optimistisch sein? Unsere Demokratien sind noch stark, und liberale Demokratien sind eine sehr, sehr tolle Form der Herrschaft, und wir sollten die nutzen. Und ich finde, man kann auch ein bisschen optimistisch sein.
Optimismus, Zuversicht, vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen dreien, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für Ihre Zeit auch. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke.
Vielen Dank für diese wunderbare, konstruktive Diskussion, meine Damen und Herren. Wir machen 15 Minuten Pause. Sie haben das Petitum an die Politik vernommen. Wir haben wunderbare wissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen hier im Raum. Wir haben den Chef des Bundeskanzleramts. Wir sprechen über die Zeit, in der wir leben. Kommen Sie bitte in 12 Minuten zurück. Vielen Dank.